DW Menschen und Märkte.
Corona lässt die Schulden steigen. Atlanta ist nicht mehr der größte Flughafen der Welt. In den USA wird das Finanzministerium erstmals von einer Frau geführt und Wall Street-Firmen verlassen die Wall Street. Das und mehr jetzt bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca könnte der EU vorerst nur die Hälfte der vertraglich vereinbarten Corona-Impfstoffe liefern. Wir haben gestern darüber berichtet, dass die EU-Kommission Firmenvertreter deshalb zu Gesprächen einbestellt hat. Diese Gespräche haben sich lange hingezogen und am Ende war die Stimmung noch schlechter als ohnehin schon. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Die Empörung über AstraZeneca ist groß in Brüssel. Fassungslos, so heißt es in Kommissionskreisen, habe man sich in der Schaltkonferenz gestern angehört, wie AstraZeneca mit den Vorwürfen der Europäer umgeht. Stundenlang wurden die Vertreter des britisch-schwedischen Unternehmens bis in den späten Abend aufgefordert, endlich zu erklären, warum die zugesagten Impfstofflieferungen auf weniger als die Hälfte gedrosselt werden sollen. Die Antwort von AstraZeneca überzeugte niemanden in der Runde. Ein belgischer Zulieferer soll Engpässe gehabt haben. Aber das führte direkt zu der Frage, warum wird nur in der EU gekürzt und warum laufen die Lieferungen nach Großbritannien und auch in andere Länder reibungslos weiter. Eine Konsequenz zog die EU-Kommission prompt. Künftig werden alle Impfstoffhersteller in einem Transparenzregister erfasst. Da müssen sie angeben, wann sie wie viel Impfstoff produziert haben und vor allem, wohin sie liefern wollen. So erklärte heute ein Kommissionssprecher den Plan.
The idea is to set up a system that allows to ensure
Die Idee ist, dass wir mit dem Mechanismus Transparenz herstellen über alle Impfstoffe, die in der EU produziert wurden, dann aber an Drittstaaten gehen sollen. Denn in die Entwicklung und den Aufbau der Produktionsstätten hat die EU viel Geld investiert. Insgesamt 2,7 Milliarden Euro hat die EU für die Förderung der Impfstoffentwicklung inzwischen ausgegeben. Mehr als 300 Millionen gingen an AstraZeneca. Brüssel besteht darauf, dass das Unternehmen seine Lieferverpflichtung einhält und nicht, wie seit Freitag kommuniziert, auf weniger als die Hälfte drosselt.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind gewaltig. Unternehmen verlieren Umsätze, Menschen ihre Arbeitsplätze, Staaten haben weniger Steuereinnahmen und müssen gleichzeitig mehr Geld ausgeben. In Ländern, die schon vor der Corona-Krise wirtschaftlich angeschlagen waren, ist das ein gewaltiges Problem. Und so hat die Zahl der kritisch verschuldeten Entwicklungs- und Schwellenländer durch die Pandemie noch zugenommen. Das geht aus dem aktuellen Schuldenreport hervor, den die Organisation Erlassia.de mit dem katholischen Hilfswerk Miserior erstellt hat. Matthias Bertsch berichtet.
Deutschland kann sich seine Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie finanziell leisten. So drückt es Bundesfinanzminister Olaf Scholz Anfang Januar aus. Die meisten anderen Staaten nicht. Das ist die zentrale Botschaft des Schuldenreports. Zwei Drittel der weltweit 200 Länder sind stark verschuldet, fast alle auf der Südhälfte des Globus. Dabei hat Corona die Schuldenkrise nicht verursacht, aber weiter verschärft. Durch die Einbußen im Export oder im Tourismus infolge des weltweiten Lockdowns sind für viele Staaten wichtige Einnahmen weggebrochen, mit katastrophalen Folgen. Klaus Schilder von Miserior nennt als Beispiel Südafrika. Das Land hat rund 1,4 Millionen Corona-Infizierte.
Es fehlt beispielsweise an freien Intensivbetten. Es fehlt aber auch an dem Pflegepersonal, das diejenigen, die im Krankenhaus sind oder zu Hause betreut werden müssen, eben pflegen kann. Südafrika ist von einer beispielslosen Wirtschaftskrise betroffen. Über 3 Millionen Menschen haben infolge der globalen Rezession ihre Arbeit verloren. Und das heißt auch jegliches Einkommen. Diese Menschen können den Besuch beim Arzt nicht mehr bezahlen und fallen so faktisch aus einem Gesundheitssystem heraus.
Um den ärmsten Ländern einen Handlungsspielraum im Gesundheitswesen zu ermöglichen, haben die G20-Staaten im April ein Schuldenmoratorium erlassen. Zwei Drittel der betroffenen Staaten akzeptierten, ein Drittel lehnte ab.
Nun muss man wissen, dass die Schuldendienste nur ausgesetzt werden, eben ein Moratorium, und nach 6 Jahren müssen sie in Gänze zurückgezahlt werden. Also es gibt für die Länder nur einen Zahlungsaufschub. In mittlerer Frist verzichten die Gläubiger damit auf keinen einzigen Cent ihrer Forderungen. Und die Stundung der Rückzahlung erhöht den Schuldendienst in der Zukunft. Das ist natürlich hochgradig problematisch, wenn es auch kurzfristig Erleichterung verschafft.
Notwendig sei deswegen ein Schuldenerlass, so die Autoren des Berichts. Außerdem fordern sie die Bundesregierung auf, sich international für ein Staateninsolvenzverfahren einzusetzen. Ähnlich wie bei einer Privatinsolvenz würde es hochverschuldeten Staaten ermöglichen, dem Teufelskreis ständig wachsender Schulden und Zinszahlungen zu entkommen.
Es gab schon eine UN-Resolution, die dieses eingefordert hat. Deutschland hat die damals nicht mitgetragen, so wie viele andere Industrieländer, Hauptgläubigerländer dieser Staaten ebenso. Und hier müssen wir eine politische Barrikade überwinden und zu einem geregelten internationalen Verfahren finden. Dann haben wir eine Entscheidungsgrundlage, auf der wir beurteilen können, welche Schulden zu bedienen sind und welche vielleicht erlassen werden müssen.
Allerdings müssten dabei auch private Gläubiger wie Banken, Versicherungen, Fonds und andere Unternehmen mit einbezogen werden. Obwohl sie die Hälfte aller Kredite vergeben haben, haben sie sich bislang weder am Schuldenmoratorium noch an Diskussionen über einen Schuldenerlass beteiligt, sondern auf der Rückzahlung der Kredite beharrt. Doch um einen Ausweg aus der Schuldenkrise zu finden, so heißt es im Schuldenreport, sei es nicht akzeptabel, wenn öffentliche Haushalte auf Forderungen verzichten, während private Gläubiger weiterkassieren.
Der Flughafen von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia galt viele Jahre als größter und betriebsamster Flughafen der Welt. Jährlich kamen hier mehr als 100 Millionen Menschen an, stiegen um oder flogen ab. Nun hat die Corona-Pandemie den Flugverkehr weltweit einbrechen lassen und auch in Atlanta ist heute nicht mehr so viel los wie vor einem Jahr. Aber der Einbruch fiel nicht überall gleich groß aus. Und so kommt es, dass sich ein Flughafen, der es bisher nicht einmal unter die Top 10 geschafft hat, nun die neue Nummer 1 nennen kann. Der Airport im südchinesischen Guangzhou, in der Nähe von Shenzhen und Hongkong. Steffen Wurzel berichtet.
An den Flughäfen in China ist dieser Tage immer noch viel weniger los als in Vor-Corona-Zeiten. Aber abgesehen von den fast vollständig gestrichenen internationalen Verbindungen ist die Stimmung wieder weitgehend normal. Und zwar schon seit Mitte 2020.
In a summation point of view, the China's airline industry, especially domestic.
Zusammenfassend kann man sagen, die Luftfahrtbranche hat in China weniger gelitten als die in anderen Ländern, vor allem was die Inlandsflüge angeht, sagt David Yu, Buchautor und Luftfahrtexperte am Campus der New York University in Shanghai. Rekordhalter unter den Flughäfen in China war vergangenes Jahr der Airport in Guangzhou. Knapp 44 Millionen Menschen sind dort 2020 abgeflogen, gelandet oder umgestiegen. Das waren zwar fast 30 Millionen Passagiere weniger als 2019, aber weil der Flugverkehr wegen der Covid-Pandemie in anderen Teilen der Welt noch stärker eingebrochen ist, reicht es für Guangzhou zum neuen Rekord. Nirgendwo sonst auf der Welt waren 2020 so viele Fluggäste unterwegs wie in Guangzhou. Bisheriger Rekordhalter war in den vergangenen Jahren immer der Flughafen in Atlanta in den USA. Corona hat auch in der Volksrepublik den Flugverkehr drastisch einbrechen lassen. Doch das Ursprungsland der Covid-19-Pandemie hat sich schneller erholt als andere Staaten. Es gibt seit Monaten nur noch verhältnismäßig wenige neue Infektionen und wenige Beschränkungen. Entsprechend geht es mit der chinesischen Wirtschaft schon seit vergangenem Frühsommer wieder nach oben. Und das hilft auch der Luftfahrtbranche. Wann immer es neue Infektionen gibt in China, werden Verdachtsfälle sehr aggressiv isoliert und Kontakte werden konsequent nachverfolgt, sagt der Shanghaier Luftfahrtexperte David Yu. Diese Maßnahmen waren und sind sehr erfolgreich, um Vertrauen aufzubauen ins Fliegen und das hat der Branche dementsprechend geholfen. Der Flughafen von Guangzhou ist ein Drehkreuz mehrerer chinesischer Gesellschaften, darunter China Southern und Hainan Airlines. Guangzhou liegt im Süden von China. Die Stadt, die früher auch Canton genannt wurde, ist neben Shanghai die wichtigste Wirtschaftsmetropole der Volksrepublik. Mit rund 15 Millionen Einwohnern leben in Guangzhou etwa so viele Menschen wie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammengenommen. Im Großraum Guangzhou leben sogar mehr als 100 Millionen Menschen. In Europa hat es 2020 der neue Flughafen von Istanbul an die Spitze geschafft und damit London Heathrow abgelöst.
Nach ihrer Bestätigung durch den US-Senat ist Janet Yellen nun offiziell die neue Finanzministerin der USA. Dass sie die erste Frau in dieser Position ist, wird bei Yellen selbst nur ein Schulterzucken auslösen, denn den Titel »Erste Frau in dieser Position« hat sie in ihrer Karriere schon so oft erhalten, dass er fast zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Schon vor ihrem Amtsantritt hat Yellen deutlich gemacht, dass sie im wirtschaftlichen Kampf gegen die Corona-Krise auf staatliche Hilfen und Konjunkturpakete setzen wird. Arthur Landwehr stellt uns Janet Yellen vor.
We need the spending. Wir müssen dieses Geld ausgeben, fordert Janet Yellen und meint damit den Staat. Die 74-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin ist Joe Bidens neue Finanzministerin. Mit diesem Satz lieferte sie im Sommer auch eine Begründung, die in das wirtschaftliche und soziale Konzept des neuen Präsidenten passt.
Those unemployed workers can do without it.
Denn ohne werden die arbeitslos gewordenen Menschen es nicht schaffen. Wer also ist diese Frau mit dem freundlichen Gesicht und den grauen, halblangen, seitlich gescheitelten Haaren? Die eine Glashaube nach der anderen über sich zertrümmert hat, schreibt die Washington Post. Sie sei wie Mary Poppins, standfest, aber nett, unglaublich klug und immer bestens vorbereitet. Eine der profiliertesten Fachfrauen der Welt, wenn es um Ökonomie geht. Und sie wäre die erste Frau, die jemals ein amerikanisches Finanzministerium geleitet hat. So wie sie als einzige Frau in ihrem Jahrgang promoviert, die erste Wirtschaftsberaterin eines Präsidenten wird, die erste Chefin der Notenbank Fed.
She really understands the economy. She knows the international players. So that's just fantastic to bring that.
Sie versteht die Wirtschaft wirklich, kennt die handelnden Personen im In- und Ausland. Sie bringt eine fantastische Erfahrung ein. Christina Roma, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der University of Berkeley. Als sie während der großen Rezession für Barack Obama die Konjunkturprogramme organisierte, habe sie immer Yellen angerufen, wenn es schwierig wurde, sagt sie. Yellens Weg in die Politik führt über Bill Clinton, den sie bei seiner Wirtschaftsstrategie berät. Es kommen Aufgaben als Notenbankerin in Kalifornien und Barack Obama schließlich macht sie 2014 zu einer der mächtigsten Frauen der Welt, Chefin der Notenbank Fed in Washington.
Most economists are right now crying for stimulus.
Die meisten Ökonomen rufen regelrecht nach Anreizen für die Wirtschaft. Sarah Bloom Raskin, frühere stellvertretende Finanzministerin. Sie geht davon aus, dass Yellen genau das angehen wird. Mehr Geld, um durch die Krise zu kommen. Sonst gilt sie eher als eine, die auf solide Staatsfinanzen achtet, warnt immer wieder vor zu hohen Staatsschulden.
I am very worried about the sustainability of the US debt trajectory.
In der Krise aber hat nach ihrer Auffassung der Staat die Aufgabe, mit viel Geld für lange Zeit das Land wieder voranzubringen. So wie sie überhaupt der Auffassung ist, dass der Staat mit seinem Geld lenken soll. So tritt sie beispielsweise für CO2-Abgaben ein, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und sie ist fest davon überzeugt, dass man mit einem wirtschaftspolitischen Kulturwandel dabei helfen kann, Ungleichheit oder Rassismus zu bekämpfen.
Während Janet Yellen aus der Wissenschaft kommt und an bedeutenden Universitäten gelehrt hat, war ihr Amtsvorgänger Steven Mnuchin ein klassischer Wall Street Man, der es innerhalb von fast zwei Jahrzehnten bis zum Partner der Investmentbank Goldman Sachs gebracht hat. Wegen Corona aber verändert sich gerade auch die Wall Street, und zwar so sehr, dass die Bezeichnung in einigen Jahren vielleicht gar nichts mehr bedeutet. Denn viele Wall Street-Firmen verlassen die Wall Street und ziehen dahin, wo das Leben angenehmer, sonniger oder einfach billiger ist. Aus New York, Peter Mücke.
Von US-Wirtschaftssendern wird Alan Valdez ehrfürchtig Wall Street-Veteran genannt. Seit 40 Jahren ist er auf dem New Yorker Börsenparkett unterwegs. Oder besser gesagt, war es. Ich habe den Börsensaal schon im März verlassen. Ein Kollege aus Hongkong hatte mir gesagt, Corona ist eine ernste Sache. Du solltest darüber nachdenken, für eine Weile aus New York zu verschwinden. Das tat der Broker auch und gibt seine Interviews jetzt von seinem Anwesen in den Catskills oder gleich aus Miami. In Florida muss man keine Einkommenssteuer an den Bundesstaat zahlen und das Wetter ist auch besser. Wir hatten ein Büro direkt an der Wall Street. Den Mietvertrag haben wir zum 31.12. gekündigt. Und wir werden nicht zurückkommen. Wir denken nicht mal dran. Uns geht es gut so. Denn um an der Wall Street Geld zu verdienen, muss man schon lange nicht mehr an der Wall Street sein. Das ist in der Corona-Pandemie, die New York getroffen hat, wie kaum eine andere Stadt, vielen noch einmal klar geworden. Ich habe hier vier Bildschirme. Durch die Technologie kannst du von überall aus arbeiten. Die gleiche Zeit Zone wie New York ist schon praktisch, aber wir haben gemerkt, dass es online genauso gut geht wie in der Stadt und das mit wesentlich geringeren Kosten. Zu dieser Erkenntnis sind auch andere Finanzmarktfirmen gekommen und haben ihre sündhaft teuren Büroflächen in Manhattan gekündigt, auch schon vor Corona. Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, UBS, Citigroup und zahllose Hedgefonds haben New York ganz verlassen oder wichtige Abteilungen verlegt. Zum Leidwesen auch für die Stadtkasse. Immobiliensteuern in New York City sind extrem hoch. Jahrzehntelang hat die Stadt davon profitiert, dass sie der Ort war, wo man sein musste. Aber das ist von Tag zu Tag immer weniger so. Ich glaube, für New York wird es qualvoll werden, neue Einnahmequellen zu finden, denn diese exorbitanten Immobilienpreise werden so schnell nicht zurückkommen. Sagt der Finanzhistoriker John Steele Gordon. Und nicht nur immer mehr Bürobauten im Finanzviertel und in Midtown Manhattan stehen leer, auch die New York Stock Exchange selbst wird immer mehr zur Kulisse. Als ich Mitte der 70er Jahre zum ersten Mal dort war, gab es 5 Handelssäle, die alle rappelvoll waren. Heute steht das alles zu 90% leer. Jetzt gibt es nur noch einen Börsensaal und der dient im Wesentlichen auch nur noch als Hintergrund für die Wirtschaftsnachrichten abends im Fernsehen. Das elektronische Herz der Wall Street hat sich schon vor Jahren über den Hudson River nach New Jersey verabschiedet. Dort und mittlerweile auch anderswo auf der Welt stehen die großen Serverparks, über die der Handel abgewickelt wird. Und auch das Börsengebäude selbst werde es in dieser Form bald nicht mehr geben, glaubt Wall Street-Veteran Valdez. Der Unterhalt kostet $1 Million die Woche. Es ist ja nicht nur der Börsensaal, sondern das sind 30 Stockwerke. Große Firmen mieten sich da schon lange nicht mehr ein. Selbst wenn das Coronavirus verschwunden ist, kommen die nicht zurück. Es ist vorbei. Es würde mich sehr überraschen, wenn in 5 Jahren dort noch die New York Stock Exchange sein sollte.
Wall Street-Firmen verlassen die Wall Street, Peter Mücke berichtete. Und damit sind wir am Ende des Podcasts. In der Technik war Felix Heinzelmann, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.